Hallo, liebe Romantiker. Es ist Montagmorgen, 10 Uhr in Deutschland. In Brandenburg geht die Sonne auf. Obwohl, Moment mal,
Leider
ich frage mal
nicht.
Herrn Werner. Keine Sonne?
Nein, 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 das Wetter ist so beschissen hier.
Sag doch nicht sowas, da hören doch Kinder zu, sagst du immer.
Ja, stimmt, das Wetter ist nicht so schön. Es regnet, es ist grau. Das ist das Einzige, Patrick, ich bin sehr, sehr glücklich in Deutschland, seit ich hergezogen bin. Aber das Einzige, was mich halt noch so ein bisschen, ist das Wetter. Das Wetter in Berlin und Brandenburg.
Das macht mich Hamburg fertig. Ist auch nicht besser. Wenigstens ist es trocken. Aber. Also mal, hast du das gesehen nach dem letzten Podcast, als ich irgendwie gesagt habe, was war denn das? Da haben mir ganz viele Romantiker geschickt, dass ich irgendwie rausgucke, Wetter ist schön, Wetter ist schlecht. Was war denn das nochmal?
Wetter ist schön, keine Ahnung.
Ich krieg's jetzt auch nicht mehr zu.
Das ist so lange her. Ist ja auch egal. Das ist schon eine Woche her. Oh, nee, das erinnert mich aber gerade. Ich möchte mich kurz entschuldigen an alle Romantiker. Zwei Sachen. Es war wieder sehr hallig. Es war nicht Patrick Schuld mit seinen Kopfhörern. Ich war unten wieder im Büro. Ich dachte, es hört sich besser an. Nein, ich bin jetzt gerade im Ankleidezimmer. Und ich rieche ganz viel Parfüm. Ich bin an so einem ganz kleinen Schminktisch von meiner Frau. Und da ist sehr viel Parfüm rechts von meinem Computer. Also wenn ich kurz mal weg bin, bin ich wahrscheinlich umgekippt, weil ich kann diese ganzen Düfte nicht. Ey, da kriege ich mal Kopfschmerzen. Und zweitens.
Aber das Ankleidezimmer ist ja groß genug. Also hast du ja
Nein, das ist ein ganz, ganz kleines Ankleidezimmer. Entspann dich. Pass auf. Und es tut mir leid, dass ihr meine Klospülung gehört habt letztes Mal.
Da muss aber noch eine dritte Entschuldigung folgen, ne? Weil wir haben auch wieder aus Nick Bosa haben wir Joey Bosa
gemacht. Warum machst du das immer? Ich gehe immer mit.
Warum bin ich denn jetzt schuld?
Ich gehe immer mit. Natürlich meinten wir Nick Bosa von den 49ers, nicht Joey Bosa von den Chargers. Ich keine Ahnung, warum. Das ist aber, ey, ist okay. Hey, der zerstört uns. Das passiert auch euch. Hundertprozentig. Und wir machen immer aus. Devin Bush und Devin White wechseln wir auch immer. Ich keine Ahnung, warum wir es immer machen. Ja. Aber es ist ganz entspannt.
Devin
Leute.
Bush ist der Linebacker von den Steelers. White ist der von den, aus von den Bucks.
Sagen wir auch sehr oft irgendwie das verkehrt rum. Aber was war los bei dir? Du warst ja, komm, ich kann ja nicht mehr mit, ich rede mit Patrick nicht mehr in der Woche. Es ist unfassbar. Wenn ich mich anrufe, kriege ich immer diese automatische SMS beim iPhone, weil wir schreiben normalerweise über WhatsApp, dann kriege ich aber, weil ich wegdrücke, ich kann gerade nicht sprechen. Ey, Leute, ich muss einen Screenshot machen. Der macht das 10.000 Mal in der Woche bei mir. Ich sag dir, ich bin nicht mehr die Priorität. Ist okay. Weil du hast eine kleine Liga, warst unterwegs. Erzähl mal, wo warst du?
Du, ich war in, der Samstag war ja hart. Das Wochenende war hart. Ich habe auch heute ein Hangover, weil ich bin am Samstag um 3.15 Uhr aufgestanden und um 4 Uhr losgefahren nach Stuttgart. Es gibt keinen Direktflug.
Deswegen hast du in der Insta-Story irgendwie irgendwas gepostet. Und ich dachte mir, warum ist ein Patrick so früh wach? Weil wir wissen, dass du eigentlich noch Morgenmuffel bist.
Ich bin kein Morgenmuffel.
Mann, du bist nicht vor 9 Bolt bei dir gar nicht anrufen.
Nee, aber weißt du warum? Weil ich das Telefon nicht anmache, weil bis 9 kümmere ich mich um die Mädels. Aber ich bin wach, glaub mir mal. Da musst du dir mal gar
Wie
keine
Wie oft habe ich
machen.
Dich schon mal um 9 Uhr gefacetimed und du wachst gerade übelst, deine Augen sind so ein.
Ja, weil ich Allergien habe, so sehe ich morgens aus.
War, ist klar. Okay, weiter. Erzähl.
Auf jeden Fall bin ich dann um 4 Uhr morgens in Stuttgart. Da war das Combine. Von Stuttgart, so ein Tryout, ein Combine eigentlich, war sehr beeindruckend, sehr, sehr gut organisiert mit Covid-Test und das sah schon imposant aus, alle in dem neuen Stuttgart-Search-Outfit, was ich übertrieben geil finde. Ich finde die Farbgebung geil und ich finde das Logo sehr, sehr geil, auch dass dieser Fernsehturm, der ja am Gazi-Stadion steht, Weltklasse, war sehr, sehr gut organisiert, waren ein paar echt heftige Athleten am Start, war sehr, sehr gut, hat mir gefallen, danach direkt weiter nach Köln, da war ich um 9:30 in Köln und bin schon fast im Stehen eingeschlafen und dann am nächsten Morgen ging es zur Ostkampfbahn, da war so ein Invite-Only-Combine, das war auch sehr interessant, hat man meinen alten Hauptübungsleiter Kirk Heidelberg wieder getroffen.
Coach Heidelberg. Kirk. Er ist Coach der Headcoach dort.
Er ist der Head Coach.
No. Nice.
So, und dann, dann habe ich mir er war mehr so ein Tryout, ohne jetzt, aber nur Football-related Drills angeguckt. Auch wieder ich habe selbst mich getestet am Morgen im Hotel, bevor ich hingefahren bin, komme dahin direkt nochmal, um aufs Gelände zu kommen. Zwei Ärzte, nochmal Covid-Test, PCR, Nase und Rachen. Oh Gott, war das schön. Ey, und Nase, ich glaube, bei der Nase hat sie mir mein Gehirn punktiert.
Ey, ich mache den PCR-Test nur immer im Schlund. Also Nase mache ich. Ja,
du bist so ein Schlundtyp. Auf jeden Fall war es auch sehr gut und dann bin ich irgendwann dann, glaube ich, so am Nachmittag um 3 losgefahren, war dann um 7 in Hamburg und habe dann hier noch an meinem Mockdraft weitergearbeitet. Heute Morgen wieder früh raus, 6:30 weiter. Mockdraft, Baby. Es geht los. Geht los, weil das wird heute interessant. Ich bin gespannt auf deine ersten 16 Picks. Aber bevor wir da hinkommen, Herr Werner, ich frage dich gar nicht, was du am Wochenende gemacht hast. Weil ich weiß, weil du gechillt hast und entweder hast du noch deine Allee zu Ende gepflanzt und sonst hast du nichts gemacht. So, da muss ich dich nicht fragen.
Es war ein sehr entspanntes Wochenende und ich habe ein paar Gartenarbeiten gemacht, weil ich habe ein paar Büsche, die ich eingepflanzt habe, die verlieren ein paar Blätter.
Hast ein paar Büsche, hast du ja auch mit
ein paar Hecken.
Hast du auch mit einem Weed-Häcksler kaputt gemacht?
Also es war entspannt, während du hier eine Liga organisierst, habe ich eigentlich eine ganz entspannte Offseason. Aber ich muss eine Story kurz erzählen. Die muss ich erzählen. Oh, ja. Ich war letzte Woche.
Oh, beim Zahnarzt?
Oh, Leute, Bromantiker. Die ist wirklich, ey.
Hau mal raus.
Dieser Podcast färbt ab, sagen wir es mal so. Ne? Der färbt echt ab. Und das ist wegen dem Kollegen aus Hamburg. Weil er immer ein paar Sachen sagen
muss. Wirst du jetzt braun im Gesicht, oder was willst du mir sagen?
Ich bin zum ersten Mal, seit ich in Deutschland wieder bin, zum Zahnarzt gegangen. Ich musste. Ich habe Zahnschmerzen. Magenzahn-OP.
Oh, das ist nicht gut.
Und ich war seit 5 Jahren nicht mehr beim Zahnarzt, also sozusagen auch zurückgerechnet in den USA. Keine Ahnung, in den USA macht man das nicht so, richtig so Prophylaxe, irgendwie halbjährlich gehen zum Zahnarzt oder Zahnärztin. Und dann dachte ich, jetzt tut was weh und dann ist es schon zu spät meistens. Ne? So, bin ich hingegangen, hier in der Hood, bin ich zum Zahnarzt, wurde mir von der Nachbarin... wurde von der Nachbarin empfohlen und mein Cousin. Und dann bin ich da hingegangen. So, und ich wusste schon, da ist was nicht in Ordnung. Und ich habe auch, ich will jetzt gar nicht, das ist schon sehr privat. Also ich habe auch was. Meine Zähne sind sehr, sehr weiß und so, sieht alles gut aus. Ne? Sie dachte auch, ich habe sie gebleached, habe ich aber nicht. Aber ich hab ein Untergebissproblem im Kiefer, was ich immer schon wusste. Aber jetzt auch ein Zahnproblem. So, jetzt sitze ich da auf dem Zahnarztstuhl. Es ist eine Zahnärztin. Sehr, sehr nett. Auch, ich schätze jetzt nicht das Alter, aber so, nein, das mache ich nicht, weil sonst kriege ich Ärger, weil da kann man nur falsch liegen. Aber mit der Maske, jünger. Jünger, als man erwartet hätte. Weißt du, was ich meine? So vor allem hier draußen, vor allem hier draußen, hier so in Brandenburg, Speckgürtel. Keine Ahnung wieso. Hätte was anderes erwartet. So. Sie sitzt dann da, gucken sich mein Mund an, meine Zähne und er fing das schon direkt an mit, ist das alles okay, bequem für die Knie? Und ich so, ist alles gut, so auf dem Zahnarztstuhl. Und ich so, ja, ist alles gut, weil ein Bein hängt so ein bisschen runter. Und dann wieder, 10 Minuten später, sollen wir irgendwas holen für die Knie, irgendwas, was man unterlegen kann? Und ich sag so, was ist denn jetzt hier los? Ich denk mir schon die ganze Zeit, ich bin mal bei der Zahnärztin, was kümmert die sich so um meine Knie? Ja? So, es geht weiter, reden, bam, bam, bam. Ich erzähle alles aus den USA, die Probleme, die ich schon wusste, weil deswegen bin ich seit 5 Jahren nicht mehr zum Zahnarzt gegangen, weil ich ein bisschen Respekt davor hatte, oder Angst, sagen wir es mal so, dass
Respekt,
was gemacht werden muss.
Ich wollte gerade sagen,
Und dann ging er weiter und dann fängt sie an, halt so ein paar Sachen zu erklären. Okay, wir gucken uns alles an mit der Kamera und sie redet und redet. Und dann sagt sie einfach eiskalt, du kannst mich auch stoppen, wenn es dir zu viel, weil ich bin im Laberlauch-Modus. Und ich gucke sie so an und ich so, Laberlauch-Modus? Ich sage, die verarscht mich doch, oder? War das die Situation? Ich weiß 100%, also zu 99,9%, die hört doch den Podcast. Aber ich sitze schon seit einer halben Stunde da und habe nicht einmal darüber gesprochen. Und jetzt macht's.
Du willst ja auch nicht bei einer Zahnärztin sagen, bist du Bromantiker.
Deswegen meinte ich war so. Und warte, ich sag doch jetzt nicht, Bromantiker? pass auf. So, und dann sage ich, dann fange ich aber so schon an zu lachen. Sie so, warum lachst du so? Und es war schon so eine sehr nette Atmosphäre, einfach alles locker so, weißt du, was ich meine? Ich sag so, Laberlochmodus, das benutzt du in deinem Wortschatz? Die sagt so, ja, so Berliner Slang. Und ich denke mir ganz ehrlich so, niemals, das sagt kein anderer. Laberlochmodus haben wir hier erfunden in diesem Podcast, ja? Also keine Ahnung. Ich kenne keinen anderen, der irgendwie Laberlochmodus gesagt hat. Jemals. Wir reden weiter, zack, 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 und erklären alles. Und es muss ja wirklich was gemacht werden, ne? Und ich habe jetzt auch einen Zahnarzttermin diese Woche und ich habe schon richtig Angst davor, ey. Und,
oh, ich muss auch wieder.
Ja. Ey, Leute, geht zum Zahnarzt, weil wenn ihr was spürt, ist es zu spät. Und das, ich muss dafür, ich muss dafür zahlen. Ich muss dafür zahlen, dass ich gewartet habe. Aber auf jeden Fall, zurück zur Story. Irgendwann dann hier ein paar Röntgenbilder gemacht, ne? Und dann irgendwann, ja du, ich muss es sagen, ich bin Bromantikerin. Und ich sagte, ich wusste es doch. Und sie sagt so, ja, ich wollte nur mal vorhin testen, ich wollte sicher gehen, dass deine Werner-Knie gut sind. Die hat mich von Anfang an einfach verarscht mit meinen Werner-Knien, dass ich ja nicht sitzen kann und sowas. Schaut dann an meine Zahnärztin in der Hut hier draußen. Aber, Leute, lasst euch nicht von Patrick erzählen. Meine Knie sind noch gut genug, dass ich gerade auslaufen kann und ich kann noch sitzen. So, deswegen habe ich gesagt, es färbt ab. Du verstreust Fake News. So. Dann
wollen wir, bevor wir in den ersten Teil des Mock-Drafts abtauchen, müssen wir natürlich nochmal so über ein paar News sprechen, die in der vergangenen Woche die Runde gemacht haben. Übrigens, unser Podcast wird auch in Frankreich gehören, ne?
Ja? Wer denn?
Olympique Lyon. Der Torwart von Olympique Lyon hört unseren Podcast. Wusstest du das?
Ja, wie heißt der denn? Ich bin nicht im Fußball drin, also richtig.
Kennst du nicht Polle?
Ach doch, Shoutout, ey. Der war beim HSV.
Richtig. Und das ist jetzt bei Olympique Lyon unter Vertrag. Die spielen am Mittwoch gegen AS Monaco, hat er mir erzählt. Da muss ich mir mal, hat er gesagt, ich soll es mal angucken. Und dann muss ich ihm gestehen, ich habe gar keinen DAZN-Account mehr. Da muss ich mir jetzt irgendwo einen auf Nassau irgendwo mal mich einzecken, damit ich das gucken kann, was der Polle so macht. Also Polle, gib einmal in deinem Leben Gas am Mittwoch. Ich drücke dir die Daumen.
Ja,
jetzt lass uns doch mal in Medias Res gehen. Letzte Woche wieder einer, der die letzte Dekade, kann man sagen, ein Household Name in der NFL war, ist retired.
Ja, und vor allem in Deutschland, muss man auch sagen.
Er war ein Fan-Favorite in Deutschland. Ihr wisst, wovon wir reden, von wem wir reden. Julian Edelman ist in die Rente gegangen. Und alle natürlich, oh, jetzt kommt er nochmal raus bei den Tampa Bay Buccaneers, sie holen ihn. Aber ich glaube, er hat Werner-Knie, ne?
Du, ich glaube auch, er hat es ja gesagt in seinem kurzen Video, hat er ein Abschiedsvideo gepostet und es geht um seine Knie. Und es kann sein, keine Ahnung. Stell dir mal vor, er macht den Gronk, er ist jetzt ein Jahr draußen und Tom Brady spielt immer noch übernächstes Jahr. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, er ist fertig. Ich glaube, es war eine wunderschöne Karriere. Eine wunderschöne Karriere.
Mann, der war ein Siebtrunden-Pick in 2009.
Was für eine Story.
Der ist 34. Wenn der jetzt ein Jahr Pause macht, ist er 35. Kommt mit 36,
Patrick,
kommst du nicht mehr.
Ich muss, keiner ist da. Ich muss ein Paket ganz kurz annehmen.
Was?
Hab ich mal vergessen. Warte.
Jetzt, in diesem Moment.
Der ruft gerade an, der steht vor der Tür.
Ja, dann geh doch mal her.
Ganz schnell.
So, und gleich geht die Klospülung. Dann müssen wir, wofür er die Lüge benutzt hat. Aber komm, wir gucken mal weiter auf. Achso, wir waren ja gerade bei Julian Edelman. Siebtrunden-Pick 2009. Das ist natürlich schon eine ganz schöne lange Zeit her. 12 Jahre hat seine Karriere gedauert. Alles mit den Patriots. Er ist, glaube ich, die Nummer 2 in Receptions bei den Patriots in Franchise History. 620 Receptions. Der vierte in Receiving Yard, 6822 in Franchise History und 36 Receiving Touchdowns. Mann, der hat drei Super Bowls gewonnen. War Super Bowl MVP, wir haben es gesehen gegen die LA Rams. Und dann, wir erinnern uns alle noch an diesen Fingertip-Catch, der lief ja auch durch die sozialen Netzwerke, als sein Retirement announced wurde, wo Buschi und ich damals auch beim Super Bowl durchgedreht sind. Was dieses Comeback im Super Bowl, was war 51, nicht eingeleitet, aber am Leben gehalten hat. das war schon krass. Und ganz besonders stark war Julian Edelman in der Postseason. Da ist er die Nummer 2 hinter Jerry Rice in Reception und Yards. 118 Reception für 1442 Yards. Jerry Rice hatte 151 Reception für 2245 Yards. Aber die Nummer 2 in der Postseason sein, das ist schon ziemlich geil. Und er hatte eine geile Karriere. Viele wissen gar nicht, Julian Edelman war bei Kent State ein Quarterback. Und weißt du, wer ihn da gescoutet hat und gefunden hat? Ich glaube, es war Ich glaube tatsächlich, es war Nagy hat den noch gefunden.
Ja, keine Ahnung, kenne ich doch nicht. Ich weiß es nicht. So weit kann ich mich gar nicht zurückerinnern.
Also der
Scott weiß, ich Pioli. Ich wusste, dass er ein Quarterback war bei Kent State und einfach seine Story. Sagen wir es mal so, dadurch, dass er so spät gedraftet wurde, Position Change, es war nie gedacht in der NFL-Welt, dass der so eine erfolgreiche Karriere als Receiver haben wird.
Nein.
Und das macht die Story so besonders. Du und ich, in Deutschland, ne, natürlich wissen wir, dass wir viele Patriots-Fans hier hatten oder haben, wir sind ja nicht weg. Und Julian Edelman war mit Tom Brady auf jeden Fall so die zwei Fans-Favorites und auch Gronk. Ne, ich glaube, die Jersey-Zahlen in Deutschland, das war immer irgendwie Tom Brady und dann Julian Edelman und dann Gronk irgendwie und den Top 5 meistverkauften da Trikots in Deutschland. Also der hat echt, ich weiß gar nicht, ob er es weiß, wie viel Impact er hat in dem deutschen Football von der Fanbase her halt, ne? Das ist natürlich wichtig. Aber was sehr, sehr interessant ist, und dieses Thema müssen wir jetzt mal kurz hier öffnen, ist ein Hall of Famer. Darüber hat jeder diskutiert natürlich in den amerikanischen Fernsehshows, auf Social Media. Ja. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Ich habe so beides gelesen, aber ich glaube schon, dass die meisten, wo ich immer dachte, dass die am meisten auch so Erfahrungen, die ich so ein bisschen zuhöre, lagen die halt schon richtig. Dass meiner Meinung nach auch, dass Julian Edelman eine mega geile Karriere, aber ich denke nicht, dass er ein Hall of Famer ist. Weil, wenn man seine Statistiken vergleicht mit anderen Spielern, die das immer noch nicht reingeschafft haben, weil die individuellen Statistiken zählen natürlich sehr, sehr viel in der ganzen Hall of Fame-Karriere oder Kategorie und nicht nur die Super Bowls, vor allem auf der Receiver-Position. Da ist zum Beispiel, und da habe ich dann eine Statistik gesehen. Kannst du noch dich erinnern an Heinz Ward von Pittsburgh Steelers? Ja, oder?
Oh ja, sehr guter Receiver.
So, pass auf, der ist 5 Jahre hintereinander immer noch nicht in die Hall of Fame gekommen und jeder dachte irgendwie, Heinz Ward wird es locker schaffen. Ja, locker schaffen. Der war ja bei den Pittsburgh Steelers, pass auf. In seiner Karriere hat er in der Regular Season 1.000 Catches, Julian Edelman hat 620. Heinz Ward hatte 12.000 Yards und die beide spielen ja die gleiche Position, so Slot-Receiver-mäßig, ne? Yards hatte Heinz Ward 12.000, Julian Edelman 6.800. Touchdowns hatte Heinz Ward 85, Julian Edelman 36. Super Bowl MVPs haben beide jeweils einen. Pro Bowls hat Heinz Ward 4 Pro Bowls, Julian Edelman 0. Heinz Ward hat einen Super Bowl gewonnen, ne, mit den Pittsburgh Steelers. Natürlich, Julian Edelman hat da 3. Und in der Post-Career, also in den Playoffs meine ich, hat natürlich Julian Edelman, wie du es gerade schon gesagt hast, unglaubliche Statistiken. Aber ich glaube nicht, dass die Playoff-Kategorie so viel dazu zählt, wenn die Regular Season nicht mal annähernd an die Leute rankommen, die es immer noch nicht geschafft haben, in die Hall of Fame zu kommen. Ne? Deswegen denke ich, nein, er wird kein Hall of Famer.
Ich würde da mitgehen. Und viele sagen natürlich, ja, aber Mensch, der hat so konstant geliefert und oder andersrum, viele sagen ja auch, ja gut, der hatte auch Tom Brady, ja, aber andere Receiver, die in der Hall of Fame sind, hatten auch Franchise-Quarterbacks oder Hall-of-Fame-Quarterbacks, haben aber halt nochmal ganz andere Nummern aufs Board gepackt. Und er war ja nie der Top-Receiver in der NFL in einem Jahr. War nie.
Was Tom Brady gut gesagt hat, und er kennt ihn natürlich am besten, er ist Mr. Reliable gewesen. Ne? Wenn es drauf ankommt, Dritter und 10 oder zum Beispiel im Super Bowl, was du gesagt hast mit dem Catch. In den Playoffs hat er so wichtige Plays gemacht für sein Team, dass sie halt auch im Super Bowl gewonnen haben. In der Regular Season war er nicht jede Woche konstant, hat immer 100 Yards und war nicht die Nummer 1 Station. Da war es dann doch schon Gronk oder ein paar andere, ne? Damals Randy Moss. Aber ey, trotzdem will man das gar nicht negativ reden, wie er abgeliefert hat in seiner Karriere. Unfassbar. Eine so große Inspiration für alle, die halt später gedraftet wurden, zu klein sind, ne, oder die overlooked sind, wie man das sagt. Unfassbar. Geiles Ding.
Aber er hat ja, Julian Edelman hat auf jeden Fall das Maximale aus seiner Karriere rausgeholt.
Und noch mehr.
Das war der Area Scout Jim Nagy, der Jim ihn auf Nagy. Das Patriots Board gebracht hat. Und der hat nochmal... Hier haben sie gepostet, was Jim Nagy über ihn geschrieben hat damals. Upper Echelon Worker, also ein Typ, der richtig Gas gibt. Knows his physical limitation, likes to BS, likes to Bullshit. Das stimmt auch. Ey, erinnert ihr euch noch, als er irgendwie, der hat doch irgendwie so ein Misdemeanor bekommen, weil er irgendwo in Kalifornien oder ich weiß gar nicht mehr wo, auf dem Dach getanzt hat und niemand das Dach kaputt getanzt hat.
Er hat halt Spaß.
Once ball in his hands, football instincts will help him at receiver, has feet to play DB, most competitive guy I've ever coached, sagt einer der Trainer über ihn. So, und wenn du dir anguckst, wie tough der Junge auch ist, auch als Returner, am Anfang war er nur Returner, sein Breakout kam ja 2013. Vorher war, guck mal, wer war denn da? Wes Welker. Kannst du dich noch an Wes Welker erinnern?
Natürlich.
Das war ja sozusagen die Vorversion vor
Edelman?
Unserem Freund Edelman. Ja. Aber geile Karriere, Hall of Fame nicht, aber er wird sicherlich in der Ruhmeshalle der Patriots
auf jeden Fall
bleiben.
Er ist der letzte von den großen drei, ne? Der diese Dynastie, diese Ära bei den New England Patriots jetzt so ein bisschen beendet. Ne? Tom Brady, Gronk und Edelman. Er ist der letzte.
Richtig.
Ja, aber mega geil. So, dann hatten wir noch kurze Nachrichten in der Free Agency, dass Jadeveon Clowney ein Team gefunden hat. Er ist zu den Cleveland Browns gegangen. Ein Einjahresdeal, der kann maximal 10 Millionen werden. Das sind so viele verschiedene Klauseln drin, ne? dass er erstmal da hochkommt.
Incentives.
Incentives, genau. Und
Base mega, Value 8 Millionen.
Mega guter Picker, wenn du mich fragst, für die Browns. Clowney ist immer noch ein Freak-Athlete. Hat ja, ich habe das Gefühl, das ist sehr viel Kopfsache bei ihm, ne? Was er aus sich herausholen kann. Er war ja schon dreimal im Pro Bowl, hat aber irgendwie nur einmal 9,5 Sacks gehabt. Du, er kann, wenn er will, kann er echt dominant sein, ne? Aber du merkst halt auch manchmal, wenn er dann keinen Bock hat, ist er nicht dominant. Und deswegen für diesen Value, ne, für diese Summe haben die Cleveland Browns nichts falsch gemacht. Und ich glaube auch für Clowney eine mega geile Situation, weil wenn auf der anderen Seite Myles Garrett steht, da willst du der andere Defensive End sein auf der anderen Seite, ne? Und die haben ja Olivier Vernon, ne, den Defensive End, der ist ja jetzt ein Free Agent, weil er hatte hier Achillessehne letztes Jahr, glaube ich, gerissen in der Saison. Der ist jetzt weg. Also mega Pickup von den Cleveland Browns. Und für Clowney auch einfach geil mit einem anderen Pro Bowl Defensive End. Wahrscheinlich der beste 4-3 Defensive End gerade in der NFL zu spielen.
Davon profitiert. Aber hast du nicht ein bisschen Sorge, dass da in den letzten zwei Jahren ist ja nicht viel rausgekommen bei Clowney? Ne?
Es ist nicht.
So seine Spiele, wie viel hat er gespielt? Guck mal, in den letzten zwei Saisonen hat er 21 Spiele gespielt. Und hat 3 Sacks gehabt.
Ja, deswegen meine ich, er ist nicht produktiv gewesen.
Das war alles in Seattle 2009. 2020 hat er keinen Sack gehabt.
Das war auch sein Ding, was der war immer so athletisch, dass er nie hart arbeiten musste. Und das war dann so das, was aus dem College kam. Ja, mega talentiert, sowas hat man schon lange nicht mehr gesehen, aber kann er die Arbeit reinstecken. Und das hast du dann irgendwie erst gemerkt, erst der Texans war okay, war jetzt nicht wirklich. Dann hat er irgendwie im zweiten, dritten Jahr ein paar Breakout-Seasons gehabt, aber war produktiv, aber hat irgendwie nicht die Sack-Nummern, ne? Hat aber trotzdem den Pro Bowl gemacht und dann ging es irgendwie so ein bisschen bergab, so, ne? Trotzdem hoffe ich, weil Clowney ist schon halt ein Freak-Athlet, ne? Wie groß er und ist, wie athletisch er ist. Und wenn, ich hoffe, man sieht einfach nochmal den kompletten Clowney dieses Jahr. Und ich glaube, in diesem System, wenn nicht in diesem System, dann gar nicht mehr. Verstehst du, was ich meine? Also, wenn er es nicht schafft, jetzt in dem Browns-System mit Myles Garrett da nochmal richtig Gas zu geben, dann wird es jetzt auch langsam Zeit.
Die Chance, dass das natürlich ein brutales Tandem ist, ne? Myles Garrett, Jadeveon Clowney, das kann das
Chance,
heftigste Pass-Rusher-Tandem sein. Ich bin auch gespannt, er hat ja ein bisschen gesagt, das Scheme und seine Knie sind der Grund dafür, dass es bei den Titans nicht geklappt hat, obwohl ich sagen muss, Moment, Vrabel war doch sein Defense-Koordinator bei den Texans, da sind sie doch wahrscheinlich das ähnliche Scheme gelaufen, aber lassen wir uns mal überraschen, das ist jetzt das Jahr, wo er abliefern muss.
Weißt du, was
es gibt? Es ist nur ein Ein-Jahr-Deal.
Bei den Browns spielen ja die 4-3-Defense, ne? Das ist halt, was du immer wieder haben willst als Pass-Rusher. Hand in the dirt, runter in 3-Punkt-Stand und lass mich einfach nur Pass-Rushen. Ey, das Ganze in 2-Punkt-Stand zurückdroppen und Quatsch. Wie gesagt, du hast trotzdem denn die Defense-Koordinator, die sich dann durchsetzen wollen und das manchmal nicht wirklich so wollen und sagen, ja, nee, die Spieler passen sich mein System an. Aber ein Clowny, der irgendwie 6'6 groß ist, den machst du nicht in 2-Point-Stands. Einfach von der Leverage schon her. Hat er bei den Texans ein paar gute Plays damit gemacht? Ja, konnte er. Aber trotzdem, vielleicht war das der Unterschied, warum du nicht 3 Jahre lang plus 10 Sacks aus ihm rausgeholt hast. Weil er ist ein Pass-Rusher.
Ja, bei den Titans spielen auch haben auch eine 3-4 gespielt. Und Cleveland ist jetzt natürlich die klassische Four-Man-Front mit 2 Jungs, Hand in the Dirt, ab geht die Post.
Ja, die haben Sheldon Richardson released dadurch, mussten ein bisschen Cap-Space sichern, Defensive Tackle. Ja. Dann noch eine News, bevor wir anfangen mit unserer ersten Hälfte von dem Mock-Draft. Aaron Donald. Alter, das ist das, was ich gesagt habe, wo man immer sehr, sehr, immer erstmal abwarten muss. Es ist so, wie auch mit der Deshaun Watson-Situation, man muss immer erst abwarten. Aaron Donald wurde.
Am Anfang. Ja, aber.
Ich meine,
bitte nicht vergleichen, ey, bitte nicht.
Du hast recht, jetzt zu dem Zeitpunkt. Ich meine aber am Anfang, an dem Tag, wo es rauskam, verstehst du, was ich meine mit Deshaun Watson?
Da musst du erstmal ein paar Tage warten,
das meinte ich. Sorry, jetzt sind wir natürlich schon ein paar Wochen drin. Jetzt sind kommen schon ganz viele Sachen raus. Bei Aaron Donald ging es jetzt ein bisschen schneller. Letzte Woche nach unserem Podcast kam denn, und es war ja unfassbar, wie schnell es durch die sozialen Netzwerke geht, ne? Weil da war ein Mann, der hatte so ein fettes Gesicht, ne? Wurde halt geschlagen.
Voll.
Alter, sein Auge konnte man nicht mehr sehen, ne? Ging halt durch und er sagt, es war Aaron Donald im Nightclub in Pittsburgh, wo er immer trainiert in der Offseason. Oder vor dem Nightclub. Und Anzeige accused of assault, alles. Und ey, das ging sofort los und voll viele Memes, alles. Natürlich alle raufgesprungen. Das Internet springt auf sowas natürlich rauf. Ne? Leute wollen Klicks, dann kommen Memes, dann kommt das und dies. So, Aaron Donald hat nichts gesagt. Eine Woche später, vor 2 Tagen jetzt, kam die Surveillance-Kamera, also heißt, da sind ja überall Kameras, auch in der Straße von anderen, kam Video-Footage, also Videomaterial rauf, dass Aaron Donald reingesprungen ist und die separiert hat. Er ist rein, das ja, war so
aber
richtig.
Aber das war so, weißt, kennst du die Geschichte davor?
Nee, welche Geschichte davor? Erzähl.
Weil das ging ja nicht draußen los und er ist da aus Versehen vorbeigelaufen.
Nein, es ging eben drin schon los. Ja.
Genau, da hat ihm jemand nämlich irgendwo in dem Club, ich frage mich aber auch, warum du zu diesen Covid-Zeiten als Superstar in so einem vollen Club bist.
Patrick, in Amerika leben die komplett anderes, glaub mir, es ist alles ganz anders da drüben gerade.
Ist ein anderer Planet.
Es ist wirklich, als wären wir gerade auf einer anderen Welt.
Pass auf, laut seinem Anwalt beginnt das Ganze ja schon drin, weil irgendein Typ, ich glaube, wie heißt der, Spriggs oder so, ich heiße ja DeVincent Spriggs, der ihn angezeigt hat, der hat ihm irgendwie im Club Aaron Donald einen Ellenbogen in den Rücken gehauen.
Ja, provoziert.
Und Aaron Donald dreht sich um und sagt zu ihm, so, was ist denn los mit dir? So, und dann hat er irgendwie, der hat eine Flasche gegriffen und der war offensichtlich betrunken und hat nach Aaron Donald geschwungen?
Geschwungen, ne?
Geschlagen?
Er hat ihn getroffen oder hat er das probiert? Hat er probiert?
Hat ihn nur gestriffen.
Aber
natürlich, wenn sowas passiert, Superstar da, springt alles rauf, die den Typen nach draußen und dann haben sie den sozusagen gelyncht. Das ist das Video, was du siehst.
Genau.
Und Aaron Donald, Und Aaron Donald rettet jetzt dem Typen den Arsch, der mit ihm nach, der ihm mit einer Flasche nach ihm geschlagen hat und den ganzen Scheiß angefangen hat. Aber du siehst ja auf dem Video, wie er kommt und die, ey, die, das ist aber auch, ey, der lag am Boden, die hauen auf den Typen und treten ja, da rein. Ja, den Typen, halt, der auf dem Boden liegt und du siehst dann Aaron Donald, wie er kommt und die wegschubst, die ja eigentlich sozusagen ihn verteidigen wollen, aber das war ja schon Selbstjustiz, was sie da gemacht haben. Und zieht dann den Typen weg und dann wird Aaron Donald aber weggezogen. Also das ist absurde, dass der Typ, der den Scheiß angefangen hat, wird noch von Aaron Donald sozusagen gerettet, damit er nicht völlig auseinandergeschreddert wird. Und dann zeigt er ihn an.
Genau, und dann kam halt das Videomaterial raus, ne? Es wurde öffentlich gemacht, dann hat er sich jetzt entschuldigt. Ich dachte, es wäre Aaron Donald gewesen. So, alles vorbei. Das meine ich einfach in der schnellen Situation, weil da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Ey, aber ganz ehrlich, deswegen habe ich nie, deswegen bin ich nicht, alles Blöde passiert, wenn es dunkel wird. Da sind einfach schlechte Situationen. Deswegen muss
ja,
man,
ja. Pass auf, ich hab das, nur nochmal, um das zu korrigieren. Der hat ihn irgendwie, in den Rücken gehauen und dann haben ihn Leute nach draußen gezogen, weil er auch betrunken war. Und ich glaube, für die, Aaron Donald und seine Gang, war das Ding durch. Und als sie draußen waren, hat der Typ dann auch voll wie Haubitze gewartet und hat dann versucht, Aaron Donald mit der Flasche zu schlagen. Und dann ist natürlich, dann bricht die Hölle aus, ne? Ja. So, weil in Pittsburgh, ich meine, der hat bei Pitt gespielt. Er ist ein Local Hero und einer der Superstar.
Ja, der trainiert immer da, also in Offseason.
So, ey, da war natürlich, dann haben sie ihn gelyncht und er hat ihm den Arsch gerettet. Aber guck mal, das ist, wie du sagst, das ist krass. Du hörst Aaron Donald und ich habe so ein paar Videos angeguckt, als es rausgekommen ist, ne? Auf YouTube so, ja, was soll denn das? Jetzt einige Leute posten hier auf Twitter, don't fuck with Aaron Donald. Wie kann das sein, dass ihr den schon wieder in Schutz nehmt? Der verprügelt einfach normale Bürger und ihr nehmt den in Schutz.
Er wurde auch gleich accused auf, ja, hier, das ist, wenn wieder NFL-Spieler die ganzen Steroide nehmen und so. Also wurde gleich alles wieder gelesen, ja. Deswegen ist es mit der.
Gott sei Dank gab es das Video und man konnte sehen, guckt es euch mal an, das ist schon ganz schön,
ja, aber
das ist, ich finde das schon ganz schön hart.
Es ist hart, also seid vorsichtig, ne? Keiner unter 18 bitte.
So, aber wie gesagt, in dem Video sieht man ganz genau, wie Aaron Donald ihm den Hintern rettet, weil ansonsten wäre das Ganze noch viel schlimmer geworden.
Ey, wie kommt man
aber nur gut.
Also wie kommt man, auch wenn du voll, deswegen, ey, wie kommst du auf die Idee mit Aaron Donald? Hast du gesehen in dem Video, wie er da reingerannt ist, mit welcher Explosivität er da reingeflogen ist in diese Gruppe von 5 Leuten und einfach zweimal die Arme auseinander gemacht hat und 3 kleine Männer sind einfach so 3 Meter nach hinten geflogen, Alter. Ey, das war unfassbar.
Ich schätze mal auch, dass er auch nicht will, dass seinetwegen jetzt.
Nein, auf jeden
stell
Fall.
Dir vor, die treten den, weil du siehst, wie da Leute in den liegenden Typen reintreten. Stell dir mal vor, der wird da totgetreten und er ist mittendrin. Das willst du auch nicht. Und deshalb ist er dazwischen gegangen, Gott sei Dank. Aber Gott sei Dank ist dieses Surveillance-Video rausgekommen und auf einmal, der Typ hat ja auch gesagt, oh ja, sorry, ich dachte, jemand anders gewesen.
Ich dachte, ja, ich dachte, oh, das wäre neu gewesen.
Herr Werner, wir haben einen neuen Kollegen. Pass auf.
Sehr interessant.
Upway mit refurbished E-Bikes. Björn, weißt du überhaupt, was refurbished E-Bikes sind?
Ich weiß das, aber kannst du das einmal bitte für unsere Bromantiker einmal wirklich, um sicher zu gehen, dass sie jetzt verstehen, was refurbished bedeutet?
Ja, aber pass auf. Erstmal müssen wir sagen, es gibt ja immer mehr Menschen, die vom Auto aufs Fahrrad umsteigen. Ne? So, ich ertappe mich ja auch dabei, ich denke mir auch, ich sollte auch in der Stadt eigentlich mehr mit dem Fahrrad fahren. Und viele setzen dabei inzwischen direkt auf dem E-Bike und lassen sich sozusagen tatkräftig unterstützen.
Ja.
So.
Ja, da habe ich gleich eine Story erzählt, aber erstmal weiter.
So, das ist natürlich, erstmal macht das mehr Spaß, gut für die Umwelt und hält dein Herz ein bisschen. Du solltest auch mal darüber nachdenken, ein bisschen Cardio.
So. Ich gehe mit einem Hund 3-mal am Tag und ich sehe morgens und abends, sehe ich immer die Leute, die hier von außerhalb im Speckgürtel in die Stadt reinfahren, wenn du normal mit dem Fahrrad fahren würdest, viel zu weit. Aber die haben alle E-Bikes, da bist du natürlich auch ein bisschen am Paddeln, aber du kommst natürlich viel weiter und deswegen ist das, finde ich, geil.
So, pass auf. Und jetzt kommt natürlich, jetzt kommt der Clou, wo Upway, unser neuer Kollege, ins Spiel kommt. Ich finde die Idee sehr, sehr geil. Weil viele sagen und denken, dass E-Bikes auch richtig teuer sind, ne? So, sind aber, ja, aber hier kommt unser heutiger Kollege ins Spiel, denn bei Upway findet ihr eine riesen Auswahl an bezahlbaren, gründlich geprüften und professionell aufbereiteten, gebrauchten E-Bikes. So, weil wie oft kennst du es, jemand kauft ein E-Bike, oh, ich brauch's doch nicht, nur 5-mal benutzt, nur einen Monat benutzt. Upway nimmt die, prüft die, bereitet die auf und dann sind die bis zu 60% günstiger als neues E-Bike und eigentlich wie neu. Wie geil ist das da? Mit Garantie und Versicherungsmöglichkeit. Das finde ich schon richtig, richtig knusprig.
Ich habe ganz gewartet, bis du die bis zu 60% günstiger droppst, weil das ist ja nicht eine 15 oder sowas, das ist ja schon...
Nein.
Da sind dann welche im Inventar, die bis zu 50% die Hälfte vielleicht des Preises sind, Mann. Also, falls ihr überlegt, schaut mal vorbei.
Weniger jedes als E-Bank die Hälfte bei 60%.
Nein, ich sag ja einfach nur, wenn du 50%, hau doch mal zu, Mann. Ach so. Jedes E-Bike durchläuft in der Werkstatt in Berlin hier, bei mir zu Hause, hier in der Stadt, einen strengen Inspektions- und Überholungsprozess, Patrick. Professionelle Mechaniker beprüfen jedes Detail, bevor ein Fahrrad versandt wird. Also da, du kennst das, du kennst den Markt. Was jeder wurde, glaube ich, schon mal verarscht von so einer Seite, wo du irgendwas vielleicht nochmal im zweiten Markt kaufst. Nicht hier, weil hier wird alles nochmal wie, als wäre es neu durch einen neuen Prozess. Darf man TÜV sagen, reiterisch? Ist kein TÜV, aber so reiterisch. Wird richtig einmal von den Mechanikern durchgenommen, dass es auch den Wert hat, dass es wieder verkauft werden kann. Das meine ich.
So, und pass auf. So. Man kann das Fahrrad 14 Tage Probe fahren. Wie geil ist das denn? Nice. Außerdem gibt es eine Garantie, ein Jahr Garantie auf den Akku, den Motor und die Elektronik des Fahrrades. Das ist schon ziemlich cool. So, wenn du bestellst, kommt die Lieferung in 3 bis höchstens 7 Tagen. So, und was nochmal, so, wir wollen jetzt auch nochmal sagen, man tut ja der Umwelt damit auch was Gutes, weil das ist eine bewusste Entscheidung für nachhaltige Mobilität. Björn, solltest du auch mal drüber nachdenken. Also, für alle Bromantiker, guckt doch mal im Shop bei upway.de vorbei. Da gibt es gibt verschiedene Marken, Rennräder, Citybikes. Guckt mal rein mit dem Code BROMANCE, großgeschrieben, BROMANCE, spart ihr in Deutschland und Österreich 150 Euro auf E-Bikes und Zubehör. Ich sag nochmal, Mindestbestellwert ist 500 Euro. Dann spart ihr 150 Euro. Leute, wir sagen immer, wir machen eine Werbung, wenn was für euch drin ist. Hier sind 150 Euro drin, in Österreich und in Deutschland. Also guckt mal vorbei. Wie immer findet ihr alles auf upway.de/bromance oder in den Shownotes. So. Jetzt. Jetzt geht's los. Ey, das war wie letztes Jahr.
Patrick,
wie letztes Jahr. Ich saß hier, oh nein, ich weiß nicht.
Warte, wir müssen noch mal ein paar Informationen da rauspacken in die Podcast-Welt. Erstens, ich bin froh, dass wir nur einen Mock-Draft machen, so kurz davor. Weil es ist unfassbar. Leute, setzt euch hin, macht einen Mock-Draft. Ich erzähle noch mal gleich was. Ihr könnt gegen uns spielen oder mit uns spielen. Die NFL hätte was ganz Geiles. Und dann können wir ja mal ein bisschen testen, so, ne? Wo wir gerankt sind, was wir denken. Aber so ein Mock-Draft, ja. Normalerweise, du siehst, Google einfach Mock-Draft. Du hast 140.000 verschiedene Mock-Drafts von jedem da draußen, die Experten sind. Und ich will einmal sagen, wo ich rauskam aus dem College und ich in dieser Pre-Draft-Zeit habe ich hier trainiert. Kriege auch alles mit, wo wurde ich getaggt, wo haben mich die Experten auf NFL.com, über wen reden sie auf ESPN, da war ich ja mittendrin. Ich war gefühlt in diesen Wochen unter allen Mockdrafts, gefühlt in jedem Team schon mal. Von zweiten Pick bis zum 32. bis, also was ich damit sagen will, diese Mocks sind alles Bullshit. Das ist einfach alles Bullshit, die Experten haben keine Ahnung, wir haben keine Ahnung und ich bin ganz ehrlich, wir alle haben keine Ahnung. Nur die Teams selber wissen nicht mal, wen sie picken, weil sie können nicht in die Glaskugel gucken, welche Teams vor denen nimmt welche Spieler.
Das ist ganz wichtig.
Es ist viel auch situativ. Es ist ja viel situativ. Du hast ja als Team alle Eventualitäten im Draft dabei. Aber das heißt, dein Draftboard oder deine Prioritäten können sich auch völlig ändern. Wenn ein Team einen überraschend anderen Pick macht, dann gib sofort, der nächste Pick ist ein anderer. Und aber dann weißt du was? Hast du so einen Trickle-Down-Effekt.
Deswegen hat die NFL es geschafft, dass dieser NFL-Draft einfach das Highlight ist in der Offseason, wo Leute sich darauf freuen, weil es macht schon Spaß, ich bin ganz ehrlich, es macht Spaß, das mitzuerleben. Ich war live dabei, es war unfassbar, natürlich als Spieler, weil du hast keine Ahnung. Nein, Leute schreiben mir immer noch, es kommen ja ein paar Videos gerade über, jedes Jahr im Draft, das sind ja Artikel, so Worst Draft Bus und sowas von Colts und sowas.
Oh ja, immer, hab ich auch geschickt.
Die schicken die, Bruder, Digga, ihr braucht es mir nicht schicken, glaube ich, ich werde schon getaggt von den Ami-Kollegen, sehr, sehr oft. Immer Björn Werner, zack. Und dann irgendwelche Experten, Björn Werner. Und ich sage so, Leute, ist okay.
Aber darf ich dir mal was fragen? Ja. Was motiviert die Leute, dir und auch mir das zu schicken?
Ich weiß es nicht. Das ist aber dieses Ding, was ich auch mal sagen, das wollte ich auch nochmal, ich muss mich nicht rechtfertigen, aber ich finde es lustig. Leute, es ist alles okay. Ich weiß, was ich geschafft habe, was ich nicht geschafft habe. Ich bin stolz drauf. Ich lebe ein wunderschönes Leben durch American Football. Ich darf jetzt hier sitzen mit dem Laberlauf, Patrick. Ich habe ein schönes Telefonat mit Herr Alex Rösner gehabt am Freitag. Ich gehe stark davon aus, dass ihr mich auch noch im Fernsehen sehen werdet. Ich nochmal danke an alle Bromantiker, die den Social Media Takeover gemacht haben, weil es macht was mit einem, wenn da auf einmal 2000 Bromantiker oder 1500 Bromantiker haben da auf dieses eine Bild kommentiert.
Die Bromantiker missbraucht.
Weil dann hat es was mit einer Verhandlungsbasis. Und weißt du was? Das gibt mir einfach, wie sagt man, Wertschätzung einfach. Keine Ahnung, ich fühle mich dadurch natürlich auch besser, ne? dass ihr das feiert und dass ihr das wollt. So, pass auf. Also ich bin glücklich, Leute, ich bin glücklich. Ihr braucht mir das nicht schicken, werd schon überall getaggt, glaubt mir. Von TikTok zu Twitter zu Instagram, immer jedes Jahr, wenn der Draft hochkommt. Aber pass auf, was ich nochmal sagen wollte, zu den Alex Rösner-Dingen, ich habe mich ein bisschen schlecht gefühlt, weil Leute auf einmal auf das Profil von Wolf Fuß gegangen sind und unter seine Bilder kommentiert haben. Ich sage so, Leute, ihr solltet nicht unter Wolf Fuß Instagram kommentieren. Deswegen, falls Wolf Fuß diesen Podcast...
Der weiß gar nicht, wer du bist, ne?
Ich weiß. Aber falls er das irgendwie...
Der kennt uns nicht.
Irgendwas, keine Ahnung, irgendjemand sagt es mal. Es tut mir leid. So,
also, aber ich finde es trotzdem immer wieder interessant, warum man... Das Phänomen ja jetzt auch mit der European League of Football. Warum musst du Leute schlecht machen und mit Scheiße bewerfen? Mit Kacke bewerfen?
Weil du
Patrick, das finde ich ein interessantes Phänomen.
Glaub mir, ich habe das, seit ich 18 bin, seit ich zur Florida State University gegangen bin, ging es direkt los. Warum ist der hier? Warum nehmen wir ihn da? Das ist einfach so. Wir haben uns auch den Job ausgesucht, deswegen müssen wir das auch reinstecken können. Und ich muss ganz ehrlich sagen.
Aber trotzdem verstehe ich es nicht.
Ich verstehe es auch nicht.
Ja, du.
Aber the nature of the beast. The nature of the beast, mein Lieber. Wenn man Commissioner ist. Commissioner. So, wollen wir loslegen? Mhm. Oh, ich bin so gespannt.
Ja, fang mal an.
Wir fangen
natürlich auch nicht rückwärts an, sondern natürlich mit den Number One Pick im 2021er Draft.
Warte.
Haben die Jacksonville Jaguars.
Wir müssen da ganz kurz sagen, für alle Leute, die mitspielen wollen, der Draft ist ja...
Oh ja, komm, sag mal.
Pass auf, der Draft ist
Donnerstag.
Am 30. Genau.
Freitag.
Ist es nächste Woche schon? Ja. Ja.
Nächste Woche von Donnerstag auf Freitag.
Ihr könnt, die NFL hat ja diesen seit letztem Jahr diesen Draftathon. Die machen daraus so eine Charity-Aktion, weil es doch letztes Jahr so virtuell war. Haben die ganz cool gemacht. Da kann man jetzt mitspielen und Shoutout an. Oh, warte, das muss ich jetzt nochmal ganz kurz. Die muss mal kurz einen Shoutout kriegen, weil die hat es mir geschickt auf Instagram. Warte. Oh. Wo ist sie? Verdammt. Weil die hat gesagt, Björn, es wäre doch ganz cool, wenn die Bromantiker, wenn ihr eine Liga gründet, das haben wir gemacht, bei den NFL Draftathon, haben wir, wie heißt die denn? Komm schon.
Wie heißt denn die Liga?
Ich weiß es nicht, ich gucke gerade in diesen ganzen... Veronica.
Aber weißt du was?
Veronica, Shoutout an Veronica.
Kannst du auch Trades in dem Ding? Weil ich habe jetzt nur die ausgewählt, aber ich wusste nicht, wie man tradet.
Ach so, das ist keine Ahnung. Ich hab gesagt, ich mache keine Trades, weil das ein Trade ist... Ich denke, ein Team wird vielleicht traden, aber ich habe es nicht gemacht. Ich weiß nicht. Ich glaube, man kann traden.
Ich habe es noch nicht rausgefunden in dieser App, aber Draft.
Aber wir haben den,
googelt mal.
Football Bromance Liga. Und den Link packen wir natürlich auch in den Shownotes, dann könnt ihr da einfach raufklicken. Und bei der Football Bromance Instagram-Seite machen wir nochmal einen Swipe-Up und da, weil da braucht man so ein Passwort, was wir auch nochmal dann da reinpacken, dass man in dieser Liga beitreten können. Dann können wir mal competen, dann können wir mal gucken, müssen Spaß haben. Ist doch geil, oder? So, erste Pick, Patrick, die Jacks mit Jaguars on the clock. Oh, geil, wenn diese,
Okay, pass auf. Ich glaube, das ist simpel. Ich glaube, es wird Trevor Lawrence. Gibt's nichts zu reden.
Ich glaub,
er ist der konstanteste Ablieferer in den letzten Jahren. Er bringt alles mit. Size, Athletik. So, das ist er ein generational Talent? Würdest du ihn so einordnen?
Ja. Die Leute haben jetzt auch verglichen aus dem College. Du kannst ja nur das evaluieren, was aus dem College kommt. Ne? Und da ist ja verglichen zu Andrew Luck, Peyton Manning und wie auch immer, haben Leute ihn an der ersten Stelle, ne? Vom Scouting her einfach. Und ich muss sagen,
das ist schon ganz schöner Druck.
Ja, weil du halt weißt, pass auf, deswegen meine ich, du weißt halt, was dir danach abgeliefert hat im College. Das weißt du mit keinem Spieler sozusagen in dem Draft jedes Jahr. Aber zu dem Zeitpunkt bis zum Draft, wenn du das vergleichst mit den anderen Spielern wie Andrew Luck, Peyton Manning, die ganzen anderen guten Quarterbacks, da ist Trevor Lawrence ganz oben. Verstehst du, was ich meine, was der gezeigt hat? Seit dem Freshman-Jahr liefert der ab, der hat alles, wie du gesagt hast, Size. Also auch für mich Trevor Lawrence, da kann ich gar nicht. Nein, er geht zu den Jaguars.
6 Fuß 5, 213 Pfund. Ist ein Pocket-Passer, der trotzdem rennen, noch.
Alles,
aber Dual Threat. Es ist ein Dual-Thread-Pocket-Passer. So, finde den Fehler. Also müssen wir, glaube ich, nicht lange drüber reden.
Wir haben ja auch die ganzen schon vorgestellt.
Wer ist dein zweiter Pick?
Wer ist dein zweiter Pick? New York Jets, ne? Sam Donald ist weg. Die nehmen Quarterback. Ich gehe mit den ganzen Experten. Ich denke auch, Zach Wilson von BYU wird der Quarterback bei den New York Jets. Er passt vom Charakter einfach in New York rein.
Ja, ich gehe damit, habe ich ja auch schon mal gesagt, was ich glaube, was passt, auch in der Kombination mit der Stadt, mit Robert Saleh, dem Head Coach, dem neuen Head Coach, ist, dass Zach Wilson hat diesen Swagger, der einmal zur Stadt New York passt, den du auch brauchst in New York. Hm. Du brauchst Swag, du brauchst ein dickes Fell, du brauchst dicke Cojones und das hat der Junge. Und er ist natürlich echt ein Talent mit für Explosive Plays so innerhalb und außerhalb der Pocket. So, und ich finde seine Mentalität finde ich sehr, sehr geil. Er ist kein Johnny Manziel, der immer hier Show me the money. Ich glaube, der hat die richtige Art von Swag und Attitude, die du brauchst. War hochgradig effizient im College in der letzten Saison. Deshalb bin ich auch. Und sie nennen sie so schön Off-Platform-Throws.
Ja, die Patrick-Mahomes-Dinger.
Ja, das ist das, dieses Improvisationstalent und aus unmöglichen Körperpositionen den Ball zu werfen. Ich glaube, das hat viele geflasht. Deshalb glaube ich auch, dass er an 2 geht.
So, Patrick, jetzt wird es spannend, glaube ich. Da fängt der Draft so richtig erst an. Viele in Amerika sagen, dass der Hype gerade da ist, dass die 49ers, natürlich ein Quarterback, jeder weiß, es wird ein Quarterback, aber welcher Quarterback wird es, dass die Mac Jones
für mich ist werden.
Hey, das ist der Hype gerade.
Fragst du mich jetzt, was ich denke?
Ja, und jetzt, wen nimmst du? Oder wen würdest, oder wer denkst du?
Ich sage, ich glaube nicht den Hype und ich glaube nicht, dass die 49ers den Hype um Mac Jones aus einem Jahr glauben, sondern sie nehmen den jungen Mann. Mac Jones, haben wir ja gesagt, ist wie Tony Stark. Ne? Ein Superhero in seinem Anzug, ohne Anzug, ist er dann wirklich noch ein Superhero?
Warum hältst du deinen Black Hammer so schief, als würdest du auf der Bühne sein und gerade hier ein bisschen singen, ey? Stell dir doch einfach hin. Weil Gott, wenn du den wieder so rumschwingst, dann ist das halt schlecht für die Soundqualität.
Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, dass Justin Fields. Guck mal, die haben hochgetradet auf die Nummer 3 und haben richtig was hergegeben. Dann nimmst du einen Typen, von dem du denkst, der ist der Difference-Maker in der Pocket, außerhalb der Pocket. Das ist der Mann. Ist Mac Jones dieser Spieler? Ich glaub's einfach nicht. Ich glaube, dass Justin Fields hat seine Completion Percentage im College. 2018 hat er ja relativ überschaubar gespielt, aber selbst da hat er schon fast 70% seiner Pässe angebracht. Und dann 19 richtig geliefert. 67% Completion Percentage. 41 Touchdown, 3 Interception. Das sagt mir als Trainer, der Junge fällt gute Entscheidungen. Und das, was ich an ihm mache, das hat er 2019 gemacht, 2020 genau das gleiche nochmal. 70%, 22 Touchdowns, 6 Interceptions. Gegen Clemson hat er richtig abgeliefert. Ich weiß, komm, du hast letztes Mal über, keine Ahnung, über wen so gelabert. Aber das ist für mich, dieser dritte Pick, der ist echt schwer. Aber eigentlich, nein, es wird Justin Fields sein, weil du kriegst einen Quarterback, der rennen kann, aber der rennt, um zu werfen. Ich sag, sie werden Justin Fields nehmen.
Ja, ich bin bei dir. Ich war auch da zwischen Justin Was? Fields und... Nein, also, ich wollte erst... Eigentlich wollte ich nicht, nein, ich will auch kein Niederreden, pass auf, ich will gar nicht irgendwas Negatives über Spiel sagen, weil es ist was Positives, dass man überhaupt generell über die hier jetzt gerade redet in der ersten Runde und ich freue mich für jeden Jungen. Ich denke auch, diesem Quarterback, was du aber schon gesagt hast, bin ich bei dir, was sie für einen Stil brauchen. Aber das ist noch ein anderer von North Dakota State, Trey Lance, und ich denke wirklich, dass die Trey Lance draften werden und ihn hinter Jimmy G packen für das eine Jahr und es ist das perfekte Szenario einfach. Könnte auch Justin Fields werden, ich denke nicht, das wird Mac Jones, ich kann nicht sehen, dass es Mac Jones wird, aber einer von den beiden wird es. Ich nehme einfach, weil ich ein Stückchen besser einfach dieses Unlock the Full Potential mäßig so ein bisschen bei Trey Lance. Da hast du hast schon mehr von Justin Fields gesehen und ich nehme den Underdog sozusagen, ne, so Trey Lance, so. Vierter Pick. Und da fing es schon bei mir an. Eigentlich denke ich...
Da habe ich gedacht...
Ich war schon mit einem Trade. Genau, ich war auch schon mit einem Trade. Weil jetzt ist es so, du kannst doch den viertbesten Quarterback holen, ne? Für manche Teams, die ein bisschen so in der mittleren ersten Runde sind. Ich habe es aber nicht gemacht, weil ich mag in diesem Mock-Draft keinen Trade voraus. Das kannst du gar nicht. Du hast keine Ahnung, was die bieten. Da sind so viele Faktoren, die damit zusammenkommen müssen, dass man dann richtig so ein Trade predicted. Ich bin dabei geblieben, dass die Atlanta Falcons jetzt einfach den Pick haben. Viele haben Nummer 1 Priorität einen Quarterback, weil Matt Ryan natürlich alt wird. Ich gehe nicht mit einem Quarterback, weil ich denke, sie gehen all in nochmal zu gucken. Die haben sehr viel Talent in der Offense. Matt Ryan ist noch verdammt gut. Ich denke, die bringen diese Offense noch zum nächsten Level und nehmen Best Available Player und das ist für mich jetzt da Kyle Pitts schon, Teile von Florida, mit Julio Jones und Calvin Ridley und dann in der Mitte Kyle Pitts. Also da kann Matt Ryan nochmal richtig Gas geben. Deswegen Kyle Pitts von Florida. Was verdammt hoch ist für mich, ein Tight End oder generell ein Receiver in der Top 5, ist für mich, was ich immer im letzten Jahr gesagt habe, nein. Aber ich denke, Kyle Pitts ist worth it.
Ich hab auch mit mir gehadert, traden sie runter. Ich habe auch nehmen Sie einen Quarterback, der wird, glaube ich, Matt Ryan wird 36. Aber Sie haben mit Matt Ryan, der hat ja nicht ganz, ganz schlecht gespielt. Und ich glaube, dass Sie mit Matt Ryan noch 2-3 Jährchen haben. Und eigentlich, du darfst nicht vergessen, wenn Sie Matt Ryan loswerden wollen, 23 Millionen in 21, ne? Ich glaube, Cap-Hit wäre 27 Millionen. Die wird sie nicht fressen.
Nee, ich kann nicht sehen, dass sie den Quarterback nehmen, außer die haben sich verliebt in den Quarterback, der noch da ist, an der vierten Stelle. Aber ich denke nicht.
Aber guck mal,
ich denke, die trainen. Ich denke wirklich, dass die vielleicht runtertrainen werden in die mittlere erste Runde und irgendein QB-Needed-Team wird ihnen noch einen First-Round-Pick geben. Ich kann es sehen. Das ist mein einziges Ding, wo ich sage, ist schon sehr früh, kann passieren, weil die haben auch schon Anrufe bekommen. Aber du weißt nie, was die halt
denken. Da könnte was passieren, aber ich denke mir auch, boah, die sitzen wahrscheinlich da und denken sich, lassen wir aber so ein Typ wie Kyle Pitts, kann das mal ein Travis Kelce werden? Und ich sag dir, ja. Ja.
Vom Potenzial.
Das kann der Tight End der nächsten Dekade werden. Tradest du runter und nimmst irgendjemand anders? Oder nimmst du diesen Generational Tight End?
Und? Durch?
Genau. Und ich habe auch gesagt, sie nehmen Kyle Pitts von vorne.
Echt? Hast du auch, ja? Krass.
Ja, ja.
Weil du hattest ja eigentlich auch Jamar Chase vor ihm bei den Passcatchern, aber ich finde, der passt da perfekt rein. Und Leute sagen, ja, Tight End. Ja, wir sind in einer neuen Generation. diese Tight-End-Position ist durch Travis Kelce und es fing an mit Gronk so und dann jetzt Travis Kelce und George Kittle einfach auf ein ganz anderes Level. Die werden auch viel mehr bezahlt, viel mehr als damals für die Tight-End-Position, ne, im Vergleich. Und deswegen denke ich, ja. So, Cincinnati Bengals.
Und bitte nicht vergessen, warte, ganz kurz, nicht vergessen. Julio Jones ist 32, ne? Ist auch nicht mehr der Jüngste.
Ja, deswegen.
Ich glaube, Kyle Pitts kann der nächste Atlanta Falcons Passempfänger werden, sage ich jetzt mal.
Ja, und der Länge hat, wie Julio Jones halt, ne?
Das weißt du, was auch wichtig ist? Wo war Kyle Pitts brutal?
Wo war er brutal?
An welchem Teil des Feldes? Red Zone.
Ja,
weißt du, die ganzen Spiele in der Red Zone, bing, bing, bing. Wo haben die Atlanta Falcons Probleme in der Offense?
Red Zone, weil Julio Jones produziert nicht mehr viele Touchdowns, aber viele Yards. Und wenn du denn da unten Julio Jones hast und Kyle Pitts, Nummer 1 und Nummer 2.
Hey, guck mal, war für mich denn der Letzte, der mich overhand gebracht hat.
Die Bengals, wir wissen alle, was sie nehmen werden.
Ganz viele sagen, es wird
Receiver.
Der Teammate von Joe Burrow.
Denke ich nicht.
Ich sage, nein.
Ich auch nicht.
Ich sage, es wird Protection, damit der Typ gesund bleibt. Penei Sewell, Offensive Tackle. Sie geben ihm den besten Offensive Lineman.
Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Penei Sewell, du gehst nicht mit Jamar Chase hier. Nein. Du brauchst dein Future Left Tackle, weil wir haben gesehen, Joe Burrow ist das Team. Und wenn der verletzt ist, hast du gar nichts. Und letztes Jahr wurde er zerstört. Hilft dir auch kein guter Receiver.
Was hat Pat Mahomes ohne Protection gemacht?
Den Super Bowl verloren.
Danke. Deshalb Penei Sewell, Generational, Left Tackle, Boom!
Miami Dolphins. Jetzt bin ich gespannt. Willst du zuerst
Jetzt wird's gespannt. Mach mal.
So, ich fange an. So, Miami Dolphins, auch jeder sagt, Tua Tagovailoa braucht eine Waffe. Und Jamar Chase ist noch bei mir sozusagen auf dem Board. Und ich bin bei denen. Die brauchen einen Receiver. Aber die haben zwei Picks.
Ich dachte gerade.
Pass auf, die haben zwei Picks.
Ja, okay.
Die haben auch noch den 18. Pick. Und weil ich denke, der Drop-off von dem Nummer 1 Receiver zum Nummer 3 oder 4 Receiver ist jetzt in dem Draft jetzt nicht so extrem für mich. Und ich denke, sie müssen auch erstmal mit Best Available Offensive Lineman für die gehen. Und dann nachher nehmen sie bei mir beim 18. Pick einen Receiver, der noch verdammt gut ist. Also heißt, bei mir nehmen sie meinen zweiten Offensive Liner, Rashawn Slater von Northwestern. Damit haben sie Protection. Und nachher geben sie noch Tua Tagovailoa eine Waffe in der ersten Runde. Dazu kommen wir nächste Woche. Wir machen jetzt nur bis zum 16. Pick. Jetzt habe ich aber hier Spannung aufgebaut.
Das heißt, ab diesem Punkt sind wir uns jetzt nicht mehr einig.
Genau. Ja, unbedingt 49ers hast du Justin Fields und ich habe Trey Lance. Aber ich gehe mit Rashawn Slater, Offensive Lineman, der einen dieser Tackle-Positionen übernimmt und Protection. Für mich ist Protection wichtiger als Receiver. Immer. So früh in der ersten Runde.
Okay, ich gehe dahin, was hat Tour am Ende der Saison auch gefehlt? Anspielstation. Will Fuller haben sie geholt. Der wurde ja suspended. Hatte, sag ich mal, Verletzungs- und Durabilitätsprobleme. So, was machst du, wenn du, gib doch so einem jungen Quarterback, gib ihm doch den besten Receiver auf dem Board. Was gibt's Geileres? Und für mich ist das Jamar Chase. Das heißt, für mich geht Jamar Chase zu den Miami Dolphins und sie holen sich ihren Offensive Lineman vielleicht später.
Alright. Dann die Detroit Lions. Wir haben Jared Goff. Und jetzt wird alles anders wahrscheinlich, ne? Wir haben jetzt Detroit Lions, die haben Jared Goff, Marvin Harrison weg, Golladay weg. Da gehen sie jetzt mit einem Receiver für Jared Goff, Jamar Chase.
Marvin Harrison weg?
Der ist doch auch weg.
Marvin Harrison ist schon ein paar Tage weg.
Nicht Marvin Harrison. Marvin Jones. Nee, Marvin Jones, sorry. Nicht Marvin Harrison von den Colts, stimmt.
Marvin Harrison.
Aber wenigstens hast du mal aufgepasst. Das war nur ein Test. Ich wollte dich nur testen, mal, dass du mal aufgepasst hast. Ja. Aber die gehen mit dem Nummer 1 Receiver bei mir, Jamar Chase. Weil, wie gesagt, du hast Jared Goff. Du bist all-in gegangen mit Jared Goff. Du willst ihm eine Chance geben. Du hast keine Anspielstation. Der ist halt da und den nimmst du dann.
Ja, also. Biggest Needs. Receiver und Linebacker, du brauchst Anspielstation. Deshalb nehmen die Detroit Lions in meinem Mock-Draft den Heisman Trophy Winner, den Difference Maker, Devontae Smith, Alabama. Boom, Schakalaka. Boom.
Ey, es macht einfach über Spaß und dann das Geile, was mir, keine Ahnung warum, da habe ich nur ein kleines Fetisch, so eine Spiele zu spielen und dann den Draft zu sehen, wie weit off bist du einfach. Weil es wird alles anders kommen. So weiß ich jetzt schon.
Das, du.
Aber es macht, wenn man es hinkriegt zwischen den Picks einfach schon, weil dann musst du auch erstmal gucken, okay, jetzt ist der Spieler doch weg und dann musst du ja nochmal eine Entscheidung machen. Wenn du schon mit der Position in der Situation zwischen den Picks richtig liegst, dann macht es schon Spaß, ne? Also, ja, guck mal, ich habe wenigstens richtig jetzt, das war die richtige Position, die sie brauchen. Weil wir gehen ja jetzt nur durch die erste Runde. Wir gehen ja gar nicht zweite, dritte Runde, wo du auch noch die ganzen anderen Needs, die du hast, adressieren kannst, ne? So, was ist bei dir los bei den Carolina Panthers? Die haben jetzt ihre Quarterbacks. Ja, immer noch, beide, zwei.
Ja, die haben PJ Walker, Will Greer, Teddy B., Sam Darnold. Und ich glaube, mit Sam Darnold haben sie sich jetzt zumindest für dieses Jahr mal committed und gesagt, okay, das ist unser Quarterback. Wir müssen unser Geld investieren in die Offensive Line. Sie brauchen auch einen Corner, aber es ist ja bei mir auf jeden Fall noch der zweitbeste Offensive Lineman auf dem Board. Deshalb habe ich an dieser Stelle, und zwar an 8, Rashawn Slater, Offensive Lineman Northwestern aus der Big Ten, 3-Year-Starter, hat rechter und linker Tackle gespielt, was richtig gut ist. So, der Typ ist echt ein Grown Man, Riesengerät. Deshalb athletisch. Passt.
Bin ich bei dir. Guter Pick. Sie gehen auch bei mir mit einem Offensive Lineman. Bei mir ist es mein dritter Offensive Liner, Christian Dariusoff von Virginia Tech. Der ist da auch in der Nähe.
Drei Tackles in der Top 10?
Was? Das ist Standard. Guck dir mal die
Standard.
An.
Standard.
Ey, das ist Standard. Deswegen, Leute, wie du es letztes Mal gesagt hast, wenn ihr einen Sohn kriegt und der will Football spielen, der hat ein bisschen Size, lass ihn einen Tackle spielen, weil das ist die Money-Position.
Okay.
Christian Dariusoff, der ist auch in der Nähe da. Ne? Auch, ich bin immer noch von der festen Überzeugung, dass die Teams, die Regional Scouts, wenn du in der Nähe bist, die Spieler am besten kennen und sich am wohlsten fühlen manchmal, wenn die in der gleichen Area sind, ne? Und ich gehe mit Christian Dariusoff auch Offensive Tackle, weil sie brauchen Offensive Line Hilfe.
Boah, jetzt wird's krass.
Jetzt war ich bei den Denver Broncos. Ja. Und da habe ich richtig gestruggelt. Weil du kriegst diesen Vibe, Drew Lock ist der Quarterback, ja, wir wollen rein. No. So, bei mir kann ich nicht sehen. Ich glaube, Drew Lock hatte seine Chance schon. Ja, sie hat ein Verletzungspech. Aber wenn du mal das Roster anguckst, wer alles zurückkommt, auch in der Defense, und wenn du jetzt am 9. Pick bist, da könnte ich mir auch rein theoretisch sehen, dass sie runtertraden oder sowas. Offensive Line haben ihren linken Tackle. Also, so, keine Ahnung, das war so, was mache ich? Ich denke trotzdem, sie gehen mit einem Quarterback. Weil bei mir ist noch auf dem Board Justin Fields und ich glaube, die würden Justin Fields nehmen. Also mit die Quarterback-Position adressieren. Und bei mir ist es Justin Fields, weil Drew Lock ain't it. Sorry.
Okay. Bei mir ist es Trey Lance. Und ich sag dir auch warum, okay. Weil ja immer noch Elway ist ja sozusagen, hat ja einen Schritt zurückgemacht vom GM zum bezahlten Berater, aber wahrscheinlich ist er immer noch der da hinten, die Shots called. Und der war ja auch ein recht mobiler Quarterback.
Sehr mobil, ja.
Zu seiner Zeit.
Sehr unterschätzt.
Und deshalb, ich kann mir vorstellen, dass Trey Lance right up his alley ist. Du kannst jetzt auch Drew Lock zumindest nochmal die Chance geben, die Saison zu beginnen. Und dann entweder lässt du ihn durchspielen, wenn er sich gut macht und du hast deinen Developmental Superstar in der Backpocket für Jahr 2. Oder und kannst dann, wenn Drew Lock sich gut macht, ihn nächstes Jahr für mit ein bisschen Wert traden. Oder er macht sich in der ersten Hälfte nicht so gut und Trey Lance ist up to speed und dann spielst du mit einer richtigen Rakete. Deshalb für mich die Broncos an Stelle 9.
Krass, okay.
Nimm den vierten Quarterback, Trey Lance.
Dann sind wir doch schon mal gleich. Also wir denken, wir glauben nicht an Drew Lock. Oh Gott, ey. Ich mag es nicht, wenn man so negativ über den Spieler redet, ey. So, aber ja, Justin Fields. Alles du, cool. Aber ist doch gar nicht so unterschiedlich gerade mit den Positionsgruppen. Wen hast du? Die Dallas Cowboys?
Oh, die Dallas Cowboys.
100% Cornerback.
Sie brauchen Cornerback, brauchen auch einen Offensive Lineman, aber der Nummer 1 Cornerback ist noch da draußen, sein Papa war schon eine Rakete und er ist für mich bei Alabama gespielt, der beste Corner. Wir haben drüber gesprochen, was er am Pro Day abgeliefert hat. Patrick Surtain, der Zweite, geht an Stelle 10 zu den Dallas Cowboys. Sie kriegen den besten Corner im Draft, der Physical, Man, Zone, Tackling, der bringt alles mit, deshalb macht das nur Sinn. Und ich weiß, Jerry Jones mag, hatte nie an Deion Sanders. So ein Corner lässt er sich an der Stelle an 10 nicht entgehen. Und ist auf jeden Fall, denk mal, letztes Jahr Jeff Okuda ist an 3 gegangen oder so, ne?
Mhm.
Und hast du nichts von gesehen? Ich glaube, Patrick Surtain ist nochmal eine andere Baustelle für mich, zumindest als Jeff Okuda. Deshalb an 10, geiler Pick, Patrick Surtain.
Patrick, ich bin bei dir. Bei mir nehmen sie auch Cornerbacks. Sie brauchen Quarterbacks und Patrick Surtain it is. Mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Du hast es schon.
So, jetzt wird's spannend. Sag mal, so, wen du hast. Was passiert jetzt?
Bei mir
passiert jetzt was.
So, bei mir die New York Giants. So, Giants brauchen Pass, also sie brauchen ein paar Sachen, so Pass-Rusher, sie brauchen Offensive Line-Gefühl, braucht jeder, ne? Sie haben ihren linken Tackle, aber ich denke trotzdem, das ist der perfekte Pick, einen guten Offensive Liner noch zu bekommen. Und das wäre für mich der rechte Tackle im Draft, der erste rechte Tackle. Und das wäre Tevin Jenkins, der Riese aus Oklahoma State, der sehr, sehr physical ist, der Leute bewegen kann. Und Saquon Barkley, hast du die Videos gesehen, sieht verdammt gut aus und der wird ready sein für die Saison. Und du musst Danny Dimes und Saquon Barkley eine Chance geben. Und deswegen investierst du in diese Offensive Line und nimmst da einen 6'6 Mauler, der den Mindset, das haben wir letztes Mal gesagt, ein Mindset hat von Interior Offensive Lineman, der will jeden auf den Boden packen. Tevin Jenkins von Oklahoma State, rechter Tackle, it is.
Okay, pass auf, bei mir passiert Folgendes. Die New York Giants, du hast es gesagt, brauchen einen Top Offensive Lineman, sie brauchen auch einen Edge Rusher. Und ein Receiver vielleicht. Und da an Stelle 11 ist jetzt nichts, auch mit dem, was danach noch kommt, die Teams, wo du sagst, da muss ich jetzt picken. Ich kann auch runtertraden, mir noch mehr Draft Capital holen und ein paar Schritte runtergehen. Und da wird ein Team auf den Plan kommen, was in New England spielt. Die Patriots heißen, die werden nämlich hochtraden von 15 auf die 11.
Boah.
Und werden sagen, oh, okay, let's go. Und die bei mir holen sich an 11 die New England Patriots Mac Jones.
Okay, boom. Ein Mid-Trade-Ansage. I like it. Kann ich auch, ey, kann ich
Mac
sehen?
Und
kann
Mac
ich sehen?
Jones ist, ey.
Perfekt für dieses System, Alter.
Oh, perfekt.
Also ist
ich sag mal, das klingt vielleicht gemein, was wir sagen, dass er Tony Starks ist, dass er ein Superheld.
Was? Ich will gerne Anzug Tony Stark sein. Ich bin ganz. Was?
Ich so, bin Iron und Man. Genau darauf wollte ich hinaus.
Iron Man sein.
Weil wenn das Gefecht losgeht, hat er seinen Iron Man Anzug an und sein Iron Man Anzug heißt Patriots und Bill Belichick. So, 4.500 Yards, 41 Touchdowns zu 4 Interceptions. Ball-Location, Entscheidungstreffen, also Entscheidungen fällen. Guck mal, hör dir das nochmal an. 77,4% seiner Pässe kommen an. Und er hat Jalen Waddle verloren. Und übrigens davor, das Jahr davor, waren zwei First-Round-Picks Receiver, die auch weggegangen sind. Also, der Junge fällt gute Entscheidung und der ist 4-7 gelaufen. Der ist immer noch mobil genug, ne? Und für mich ist das der perfekte New England Patriot Quarterback. Also, für mich traden die Patriots rauf, nehmen an 11 Mac Jones.
Nice. Finde ich gut. So, bei mir mit dem 12. Pick, die Philadelphia Eagles. Sie brauchen einen Receiver. Da ist noch Devontae Smith. Heisman, sie werden ihn Jalen Hurts geben. In dem System, Zone Read, RPO, da hast du einen Devontae Smith, der da einfach mit Speed auch mal tief rennen kann. Der ist in dem System einfach perfekt, weil, wie du es gerade gesagt hast, das hat er die ganze Zeit mit Mac Jones gemacht. Für mich denke ich, dass die Philadelphia Eagles einen Receiver nehmen. Bei mir ist das Devontae Smith.
Ja, ich glaube auch, dass sie auch bei mir nehmen sie einen Receiver. Sie haben Greg Ward, der war ein College Free Agent 17. Jalen Reagor war ein First Round Pick letztes Jahr, aber Travis Fulgham, John Hightower, Quez Watkins sind alles No Names. Sie brauchen Receiver. Bei mir ist natürlich der Heisman Trophy Winner schon weg, aber es ist ja noch der Mann da, der bevor Devonta Smith so durchgestartet ist, der noch bessere Statistiken hatten in den ersten vier Spielen. Und das ist Jalen Waddle, Receiver, Alabama. Ist wieder heil, Fußgelenk ist wieder gut. Slot-Receiver, raketentechnisch unterwegs für die Eagles, Top-Pick an Nummer 12.
Tamam. So, Nummer 13. Die Chargers. Die Chargers brauchen.
Bist du müde oder du klingst so müde? Ich bin immer aufgejuckelt dann. Du klingst so. Oh,
ich klinge müde? Nee, ich bin bereit für den nächsten Pick, ey. Das macht mir gerade voll Spaß, ey.
Weil okay, Chargers.
Ich weiß ja wirklich nicht, was du hast und er weiß nicht, was ich habe. Das ist schon, das haben wir nicht abgesprochen. Die Chargers nehmen bei mir einen Offensive Lineman. Sie brauchen einen Interior Offensive Lineman, der vielleicht auch vielfältig ist, der mehrere Positionen spielen kann. Deswegen, er ist eigentlich.
Oh, jetzt weiß ich.
Da habe ich einen anderen Spieler, der davor gerankt ist in meiner Top 5 Offensive Line, aber er passt einfach viel besser rein als der andere. Es ist Elijah Vera Tucker von USC, weil er ist in L.A., die Chargers sind in L.A., die kennen sich wahrscheinlich verdammt gut und der passt einfach gerade perfekt rein. Gib Justin Herbert einfach noch die Protection. Let's go. Wir haben gesehen, was Justin Herbert machen kann. Upgrade, investiere in deine Offensive Line.
Okay, guck mal, bei mir nehmen sie auch einen Offensive Lineman. Bei mir ist es aber jemand anders. Sie brauchen einen True Tackle. Tucker hat ja
ersten Guard.
Pro Day, kurze Arme, Projected Guard, aber sie brauchen einen linken Tackle. Trey Pipkins ist auf dem Depth Chart der einzige linke Tackle, den sie haben. Und Trey Pipkins war 19 Third Round Pick und hat jetzt bisher in seiner Karriere, ist es kein Name, der ein Household Name ist, sag ich jetzt mal. Deshalb nehmen sie in der ersten Runde jemanden, der linker Tackle gespielt hat. Und zwar keinen anderen als Christian Darrisaw von Virginia Tech.
Der ist noch bei dir, stimmt. Der ist noch bei dir da. Ja,
der ist noch bei mir da.
Der hätte ich auch gemacht.
Deshalb, Virginia Tech ist natürlich auf der anderen Seite des Landes, aber so ein Offensive Lineman, einer der Top-Tackles, wenn der noch auf dem Board ist, dann sagst du nicht nein, dann holst du den, weil du hast deinen Franchise-Quarterback gefunden, protect ihn auf der linken Seite, da musst du mit einem Top-jungen Spieler reingehen, den du entwickeln kannst für die nächsten 5, 6 Jahre oder vielleicht sogar 10. Deshalb Darrisaw an Nummer 13 zu den LA Chargers.
So, Minnesota Vikings.
Die nächsten drei werden auch schwer, sag ich dir.
Minnesota Vikings mit dem 14. Pick nehmen bei mir einen Offensive Lineman. Ja, es sind sehr viele Offensive Linemen. Aber Leute, das ist, glaubt mir, Offensive Linemen sind, wenn man, ich weiß jetzt gar nicht, ich weiß nicht die Statistik, aber ich kann dir wahrscheinlich sagen, dass die meisten Spieler von der Positionsgruppe in der ersten Runde Offensive Linemen sind. Im Verhältnis zu anderen. Und nicht nur dieses Jahr. Ich denke, sie nehmen bei mir, meine nächsten Offensive Linemen, einen Tackle von Alabama, Plug and Play, Alex Leatherwood. Sie haben Probleme auf der Tackle-Position, haben ein paar entlassen und sie müssen investieren. Bei mir ist bis jetzt immer noch kein Pass-Rusher. Sie brauchen auch einen Pass-Rusher. Bei mir ist immer noch kein Pass-Rusher off the board, weil ich einfach nicht an diese Pass-Rusher glaube, dass da irgendjemand es wert ist, so hoch gedraftet zu werden. Aber bei mir ist es Alex Leatherwood mit dem 14. Pick von Alabama. Linker Tackle.
Guck mal, auch ich habe einen Offensive Lineman, weil sie brauchen eigentlich auch einen Edge Rusher und einen Safety, aber da ist keiner, kein proven Player da draußen. Für mich ist es der, der bei dir schon vorher weggegangen hat. Es ist Tucker von USC, weil der ein Swing-Guy ist. Der kann Guard und auch Tackle spielen. Ob sie nun sagen, er hat zu kurze Arme oder nicht, denk mal bitte an letztes Jahr. Ich habe jetzt seinen Namen gerade aus Cleveland. Der undersized Offensive Tackle, der bei mir Ranked Nummer 1 war.
Jedrick Willis.
Jedrick Willis Jr. Spielt auch Tackle. Deshalb glaube ich, dass sie einen nehmen, einen Swing-Guy, der super athletisch ist und viel Upside hat. Tucker, USC, geht an 14 zu Minnesota, auch wenn du eigentlich sagst, ey, die Mike-Zimmer-Defense braucht unbedingt ein Upgrade, aber es ist keine Qualität da, deshalb gehen sie mit Offensive Line.
Ja, du hast keinen so proven Pass-Rush, deswegen denke ich auch, dass sie mit Offensive Line gehen, ist sicherer. So, bei mir sind jetzt die New England Patriots dran mit dem 15. Pick. Ich hab keinen Trade drin in meiner ganzen ersten Runde. Aber ich bin bei dir, Patrick. Ich denke auch, sie werden einen Quarterback draften und es ist Mac Jones. Bei mir habe ich Mac Jones an der
15. An 15?
Ja.
Bis dahin ist er nicht mehr da.
Aber wer soll sie sonst nehmen?
Ja, bei mir ist es ja anders. Aber du wirst nicht. Ja. Du ein Typ,
ich habe keine Trades
Mac
gemacht.
Jones, nein.
Ich meine nicht
aber ist okay, ist okay.
Ist
aber
er endet Pick. Was erzählst beim du? Selben ist der Team. Ist der 15. Pick, das haben wir 5 Quarterbacks das schon.
Ja, aber ey, ich glaube, dass er früher geht. Bei mir sind ja jetzt die New York Giants dran. Die ja stimmt. Eigentlich, haben wir ja gesagt, was brauchen denn die Giants? Die Giants brauchen einen Edge-Rusher, brauchen einen Offensive Lineman, einen Receiver. Ne? Das ist so das, was sie brauchen. So, die Top Offensive Linemen sind weg.
Ja.
Leatherwood.
Wir nehmen sie jetzt.
Edge Rusher. So, und jetzt pass mal auf, jetzt wird's interessant. Receiver sind die Top Receiver auch weg. Aber wenn du dir jetzt mal anguckst, was die New York Football Giants, die spielen eine 3-4 Defense. So, Inside haben sie, die haben. Die brauchen ja 4 Linebacker. So, und jetzt gibt es einen Draft, der ist ein Freak. Der kann Stack Linebacker off the ball spielen, der kann Pass rushen. Deshalb werden sie sagen, so, ey, der Typ, den können wir, der ist noch auf dem Board, wir müssen ihn nehmen. Micah Parsons, Linebacker, er ist der Nummer 1 ranked Linebacker in diesem Draft. Wenn der da noch da ist, dann wird er vom Board gehen. Ne? 6-3 oder 6-4, 2-46. Was für gegen den Lauf. Unglaublicher Blitzer. Hat ein Jahr ausgesetzt. Ist fit wie ein Turnschuh. Deshalb für mich gehen sie mit Micah Parsons, weil sie mit dem diese Versatility haben, ihn pass rushen zu lassen oder in Space zu spielen. Deshalb Micah Parsons zu den New York Giants.
I like. Wirklich.
Wie findest du ihn?
Das ist gut. Das ist gut. So, der 16. Pick und damit der letzte Pick bei mir ganz
klar. Ein Bandwagon-Pick.
Brauchen die Arizona Cardinals, nachdem sie Patrick Peterson entlassen haben, also sie brauchen einen Cornerback. Und bei mir ist es der zweitbeste Cornerback im Draft von South Carolina, J.C. Horn.
Du verdammter Nachmacher. Auch ich habe dichte den Arizona Cardinals J.C. Horn an. Feisty, geile Attitude. Was?
J.C.
Cockstrong.
Horn.
Horn. Cockstrong, that horn. Nein, da bin ich bei dir. Need ist da. Für mich sind Patrick Surtain und J.C. Horn für mich die zwei, die ganz oben stehen. Dann ist da für mich ein Gap, bevor dann irgendwann Greg Newsom kommt. Deshalb kriegst du da an 16 den zweitbesten Cornerback, manche sagen sogar vielleicht sogar den besten, ich glaube es ist Patrick Surtain, aber du kriegst mindestens 1B oder 2, deshalb die Cardinals, J.C. Horn, Cornerback, South Carolina.
Okay, okay. Ich fand die zweite Hälfte von der ersten Runde eigentlich viel, viel schlimmer, also viel, viel schwerer jemanden sozusagen dahin zu platzieren. Das machen wir nächste Woche.
Dann müsst ihr den
Podcast ein bisschen schneller, also wie gesagt, wir haben ja immer so ein paar Wellen, dann müsstet ihr den vor den Draft gucken, wenn ihr das hören, weil der Podcast kommt nächsten Montag dann raus und dann, obwohl da habt ihr noch
Draft ist das, Zeit. Da hat man genügend Zeit.
Nein,
die ja, ersten 16. Wir waren heute ein bisschen kurz, nur eine Stunde 15.
Was normalerweise das normal ist, ey. Es fühlt sich kurz an, aber es ist normal, Leute.
Ja, aber ich muss tatsächlich auch sagen, du hast recht. Mock-Draften macht richtig Spaß.
Macht richtig Spaß, wirklich. So,
macht richtig Spaß und
ich freu mich richtig auf den Draft, ne? Also wirklich, das macht.
Ich auch.
Es wird eine lange Nacht.
Ich freue mich auch drauf.
Ich muss erstmal zum Zahnarzt, Mann. Ich muss erstmal die Woche zum Zahnarzt. Ich habe so Angst, ey.
Ja, du kannst es schaffen. Die Bromantiker schicken dir einen Kuss aufs Auge, einen Zahn und eine Aubergine, dann geht das schon. Herr Werner, dann würde ich sagen, das war's für heute. Es war mir ein Gedicht. Ich hoffe, für euch auch. Wenn es für euch ein Gedicht war, be a friend, tell a friend. Sagt doch mal einem Freund Bescheid. Ey, da gibt's Football Bromance. Geiler Podcast. Mit dem Laberlauch Dizzy B aus dem Chalet und dem schwarzen Bruder, Coach E. Aus Hamburg, aus der Platte. Hör mal rein. Dufter Scheiß. So. Und die hören immer gleich auf. Nämlich mit Herr Werner noch irgendwelche letzten Worte.
Ja. Schön mit dir.